Ja, vielen Dank. Ich werde mich im Blick auf die Bibel in erster Linie so auf eine kurze Vorbemerkung beschränken und dann nochmal schnell die Brücke zur Offenbarung des Johannes aufgreifen, die der Ansgar ja schon angekündigt hat. Und ich kann anknüpfen an den Tieren, die ja auch bei dem Daniel eine zentrale Rolle spielen. Und die tauchen als zentrale Symbole auch in der Offenbarung des Johannes auf. Und zwar das erste Tier, das den Teufel verkörpert, wird aus dem Himmel entsorgt durch den Fürsten Michael, was dann heißt, wer ist wie Gott. Das ist im Grunde genommen schon die Thematik der Johannes-Offenbarung. Und dann steigt dieses aus dem Himmel entsorgte Tier, sprich der Teufel, der kommt, steigt aus dem Meer auf. Und genau an der Stelle, so sagen manche, wo der römische Konsul zur Visitation nach Kleinasien kam, da kommt der Teufel aus dem Meer und der übergibt einem anderen Tier, das die römische Herrschaft symbolisiert, die Macht. Also im Klartext, die römische Herrschaft ist des Teufels. Und dann gibt es noch ein drittes Tier, und dieses dritte Tier symbolisiert die römische Religionspropaganda, denn von diesem Tier heißt es, es ist dazu ausersehen, die Menschen dazu verführen, die römische Herrschaft das erste Tier, sprich die römische Herrschaft anzubeten. Also haben wir drei Tiere, die das römische Herrschaftssystem darstellen, und in der, vor allen Dingen in Offenbarung 13, wo das entfaltet wird, da wird das zusammengehalten durch die Frage, wer ist wie Gott? Das heißt im Klartext, die römische Herrschaft erhebt den Anspruch, wie Gott zu sein. Und das wird in diesen drei Tieren dargestellt. Das ist aber nicht wie Gott, sondern das ist diabolisch. Man könnte so modern sagen, das ist Fetischismuskritik des römischen Imperiums, was da geschieht. Und der Verlauf der Offenbarung in der Gesamterzählung des Johannes ist dann interessant. Eine Heilszeit, die dann neuer Himmel, neue Erde genannt wird in der Offenbarung des Johannes, die kann erst kommen, wenn der Bruch mit dem römischen Imperium geschehen ist. Das heißt im Klartext, nachdem das Gericht über Rom gesprochen ist und Rom gerichtet und das heißt im Klartext vernichtet ist. Erst auf der Grundlage des Bruchs mit Rom, mit der römischen Herrschaft, kann das entstehen, was dann bei Johannes 21 neuer Himmel und neue Erde genannt wird. Und das, was den neuen Himmel und die neue Erde ausmacht, wird jetzt symbolisiert durch das Lamm. Und das Lamm ist der gekreuzigte Messias. Also das, was Rom oder den Rom hingerichtet hat, der wird jetzt zum Symbol, nachdem Rom gerichtet ist, wird das jetzt das hingerichtete, das geschlachtete Lamm im Bild des Johannes, der Johannes-Offenbarung, wird zur Symbolisierung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Vielleicht so viel, um die Brücke zu schlagen zur Johannes-Offenbarung. Ich möchte mich aber jetzt in dem, was ich sage, mehr in den Bereich philosophischer und theologischer Reflexion, systematisch-theologischer Reflexion bewegen, weil ja, sagen wir so, den biblischen Teil hat ja der Ansgar abgedeckt und ich probiere das jetzt noch einmal auf einer kritisch-theoretischen, philosophischen und theologischen Reflexion weiterzuführen. Und zwar in drei Schritten, in sechs Schritten. Ich möchte einsteigen mit einem Blitzlicht, zur Apokalyptik, wie das so in der gegenwärtigen Situation wahrgenommen wird, gesellschaftlich und theologisch. In einem zweiten Teil wenigstens kurz andeuten, wie sich apokalyptisches Denken in der Theologie darstellt, also sprich in dem Sinne, wo es positiv, was ganz selten ist, rezipiert wird. In einem dritten Teil auf die kritische Theorie der Gesellschaft, wie es in der Tradition von Adorno, Horkheimer sich ausformuliert hat, da Spuren apokalyptischen Denkens darzustellen, um das in einem vierten Schritt auf die Krise des Kapitalismus zu beziehen, um dann fünftens auf eine Figur einzugehen, die wenig bekannt ist, die aber hoch bedeutsam ist, nämlich die Figur des Kat-Eschon oder des Kat-Eschonten. Wörtlich heißt das des Aufhalters, also der die Heilszeit, die kommen soll, aufhält, um dann am Schluss, zum Schluss mit einer Bemerkung zu Johann Baptist Metz zu schließen, der in einer bestimmten Weise die Apokalyptik sehr entschieden aufgegriffen hat, aber auch ein Problem aufweist. Also, zum Einstieg, Blitzlicht, zunächst gesellschaftlich. Wenn man in die gesellschaftlichen Verhältnisse guckt, wie sie im Moment sich darstellen, dann taucht Apokalyptik als frei flottierende Metapher für Untergangsszenarien auf. Es ist also weder mit kritischem Denken noch mit Heilszeit verbunden, sondern mit Untergangsszenarien. Bis dahin, dass es Berichte gibt, dass Menschen sich Vorbereitungen für den Untergang treffen, Lebensmittel und Waffen lagern und Bunker bauen. In rechten Kreisen und Querdenkerkreisen wird erwartet, dass die Finanzmärkte zusammenbrechen. Das ist aber jetzt kein Bruch mit dem Kapitalismus, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass der richtige, ein neuer Kapitalismus entstehen kann. Und dieser richtige Kapitalismus, der ist dadurch geprägt, dass endlich die schaffende Arbeit wieder zum Durchbruch kommt und die raffende Dimension der Finanzmärkte, wo Geld vermehrt wird ohne ehrbare Arbeit, dass das gebrochen wird. Also es geht um einen Zusammenbruch, um zu einem neuen, richtigen, sprich schaffenden, von der Arbeit geprägten Kapitalismus zu kommen. Linke denken weder an den Untergang des Kapitalismus, sondern die gehen eher von der Ewigkeit des Kapitalismus aus. Linke gehen eher von der Ewigkeit des Kapitalismus aus. Da gibt es keine Krisen und keine Untergänge, sondern höchstens ein paar Krisen, die man dann wieder bewältigen kann. Und die Linken träumen von einem grünen Kapitalismus, woraufhin der munter transformiert werden kann. Sie träumen von der Demokratisierung des Kapitalismus, ohne zu bedenken, dass die Kehrseite der Akkumulation, ob die das zulässt oder nicht. Und Linke und Rechte finden sich in vieler Weise in einem strukturellen Antisemitismus zusammen. Und zwar genau darin, dass bei Linken die Kritik des Kapitalismus oft reduziert wird auf die Kritik der Finanzmärkte, siehe Attac, Casino-Kapitalismus, und Rechte sowieso träumen von dem schaffenden Kapitalismus, der endlich wieder kommen möge. Also die Übergänge zu strukturellem Antisemitismus wie auch zu Antiziganismus, Rassismus sind dabei fließend. Ich erinnere an einen Namen, Sarah Wagenknecht. In der Theologie wird Apokalyptik eher gemieden, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Also bei Exegeten, die sagen, ich beziehe mich jetzt auf Johanna Rahner, Gerhard Lohfink, die sagen, Apokalyptik, das ist ja Vertröstung auf eine Heilszeit, die dann Gott schafft, aber wir müssen doch selber das Heil und die Befreiung machen und können die nicht einfach wie in alten Zeiten uns da von Gott und neuen Heilszeiten vertrösten lassen. So einer derjenigen, die von einem Christentum im Kapitalismus träumen, so wie Rainer Bucher, bei dem findet man die nette Formulierung oder sagen wir die dramatische Formulierung: Wir alle rasen dem eigenen Untergang entgegen. Denkst du doch, Jung, hast doch was kapiert. Aber diese Hoffnung wird schnell dementiert, denn er beruft sich dann wiederum auf Hartmut Rosa, auch so ein Modesoziologe, der von der Verlängerung des Kapitalismus in alle Ewigkeit träumt. Und der sagt, auf den bezieht sich Bucher, der Kapitalismus hat sich immer dynamisch stabilisiert. Nämlich durch die Trias von Wachstum, Beschleunigung und Innovationsverdichtung. Das Problem ist nicht, dass der Kapitalismus damit in eine Krise, jetzt schon gar nicht in eine finale Krise gerät, sondern das Problem ist, dass der Kapitalismus dahin treibt, ein instrumentelles Verhältnis zur Welt zu entwickeln. Bei Rosa heißt das dann ein nicht responsives Verhältnis zur Welt, sondern ein rein instrumentelles. Und damit wird Entfremdung produziert. Ein entfremdetes Weltverhältnis und zu sich selbst. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn dem haben wir ja ein gutes Gegenmittel. Und wir brauchen nämlich ein resonantes Weltverhältnis statt eines entfremdeten Weltverhältnisses. Und Resonanz kommt aus der Musik. Das sind die Töne, die nachschwingen und nachklingen. Also wir bewegen uns in einem schwingend klingenden, Verhältnis zur Welt. Und wenn wir die richtige Balance entwickeln zwischen Entfremdung und Resonanz, man glaubt es ja nicht, ne, einer, der den Anspruch erhebt, kritische Theorie weiterzuführen, geht von der Ewigkeit der Entfremdung aus und sagt, wir müssen ein balanciertes Verhältnis zwischen Entfremdung und Resonanz entwickeln. Okay, der Kapitalismus ist gerettet und geht in Ewigkeit weiter. Bucher, Theologe, als Messdiener assistiert und sagt wörtlich, immerhin sind ja auch unbezweifelte Fortschritte zu verzeichnen, von der zurückgehenden Kindersterblichkeit bis zur Armutsbekämpfung. Und die Welt ist wieder in Ordnung und man kann dann zwar munter zitieren, wir rasen dem Untergang entgegen, aber so ernst gemeint ist das alles nicht. Denn der Kapitalismus geht ja irgendwie weiter. Balancierend, resonierend und. So. Man kann sich im Grunde genommen einen größeren Abstand zur apokalyptischen Denken überhaupt nicht vorstellen. Denn im apokalyptischen Denken, das geht darauf aus, dass es gerade nicht weitergeht. Apokalyptisches Denken zielt auf Bruch. Zunächst einmal andockend in der Theologie und dann in kritische Theorie. Der Theologe Metzschüler José Zamora, versteht Apokalyptik, ich zitiere das kurz, als Figur radikaler Zeitkritik angesichts extremer Bedrohung. Das kommt sehr nah an das, was der Ansgar uns aus der Zeit Daniels beschrieben hat. Es geht nicht einfach um Untergangsszenarien, sondern man merkt schon Kritik. Es geht um Enthüllung, um ein kritisches Verstehen dessen, was in der Zeit abgeht. Also Apokalyptik ist Denken, und zwar kritisches Denken, also nicht eine Reportage künftiger Ereignisse, sondern Enthüllung der Herrschaftsverhältnisse und Aufkündigung ihrer Ewigkeit, das Insistieren auf dem Bruch und auf dem Ende von Herrschaftsverhältnissen. Also nichts mit Transformation, Bruch, Ende, aus. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass etwas Neues entsteht. Die Nähe zum biblischen Denken besteht im Grunde genommen darin, dass die Apokalyptik in der Bibel sich rauskristallisiert angesichts der Ausweglosigkeit und Verschärfung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse. Und die Ausweglosigkeit wird darin gerade aus jüdischer Perspektive deutlich, dass es keinen sozialen Raum, keinen Ort gibt, wo die Tora noch in ihrer Eigenständigkeit und in ihrer emanzipatorischen Dimension gelebt werden kann. Und von daher kann es keine Vermittlung mehr geben, angesichts sich verschärfender und totalisierender Herrschaftsverhältnisse, gibt es keine Vermittlung mehr zwischen Tora, also Tora meint jetzt die umfassende Befreiung, die sich ausdrückt in den Weisungen der Befreiung, und der existierenden Herrschaft zur Zeit des Danielbuches und zur römischen Herrschaft. Also Apokalyptik nimmt die Ausweglosigkeit der Verhältnisse wahr, der Krisenverhältnisse wahr, in denen es für emanzipatorisches Denken, wie sie sich in der Tora niedergeschlagen hat, keine Perspektiven mehr geben kann. Und deshalb, und da käme jetzt auch noch eine Unterscheidung zwischen Eschatologie und Apokalyptik zum Tragen, deshalb kann es nicht mehr einfach, so wie das so in den netten Reich-Gottes-Vorstellungen so das Samenkorn und so das Aufgehen und immer weitergeht, das ist Illusion. Es geht nicht auf eine Entwicklung, auf ein gutes Ziel hin, also wenn man in unserer Zeit, wo klein, viele kleine Leute, viele kleine Schritte tun und dann kommt am Ende das Gute raus, nichts mehr damit. Sondern nicht mehr Eschatologie, die sich dann die mit dem Gedanken der Umkehr verbunden ist, nicht die Reich Gottes, das kehren wir um zum Reich Gottes und dann, ich karikiere das jetzt ein bisschen, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Nein, Apokalyptik, nicht Umkehr, sondern Bruch. In der Apokalyptik gibt es nichts mehr umzukehren, da gibt es nur noch etwas abzubrechen oder zu unterbrechen. Während der Ansgar referierte, fiel mir ein Zitat von Walter Benjamin ein, auf den komme ich gleich noch ausführlicher zurück. Der Walter Benjamin sagt, der Messias ist nicht die Vollendung der Geschichte, jetzt mal theologisch, nicht die eschatologische Vollendung der Geschichte, sondern das Ende der Geschichte. Der Messias beendet die ganze Veranstaltung. Und zwar in zweifacher Hinsicht, das Ende von Herrschaft in der Zeit und er beendet die Zeit. Aber da komme ich noch am Schluss nochmal zurück. Ein jüdischer Religionsphilosoph, Jakob Taubes, der sich sehr viel mit Paulus und auch mit Apokalyptik beschäftigt hat, den würde ich gerne am Ende dieses kleinen theologischen Einstiegs zitieren. Der schreibt: Heißt Revolution nur, eine bestehende gesellschaftliche Ordnung durch eine bessere ersetzen, dann ist der Zusammenhang von Apokalyptik und Revolution nicht offenbar. Also gemeint ist, von Apokalyptik und Revolution soll lieber schweigen, wer im Grunde genommen nur die bestehende gesellschaftliche Ordnung weiterentwickeln will, zu einer besseren, um sich zu einer besseren zu ersetzen. Und weiter heißt es bei Jakob Taubes, heißt aber Revolution, der Totalität der Welt eine neue Totalität entgegenzusetzen, die ebenso umfassend, nämlich in den Grundlagen neu stiftet, was sie verneint, dann ist die Apokalyptik wesentlich revolutionär. Also, Apokalyptik ist dadurch revolutionär, dass sie nicht etwas Bestehendes weiterentwickelt, sondern dass sie mit den Grundlagen des Bestehenden bricht und aus der Negation, dem Verneinung des Bestehenden, sprich der bestehenden Herrschaftsverhältnisse, erst etwas Neues entstehen lässt, und nur dadurch kann etwas Neues entstehen. Und das ist Apokalyptik und Revolution. In dem Sinne ist apokalyptisches Denken, gerade weil es auf dem Bruch insistiert, revolutionäres Denken. Und wenn Theologen wie der Jürgen Mahnemann rumschwadronieren von einem revolutionären Christentum, dann ist dieses eine frei flottierende, nichtssagende Formel, weil er genau den Bruch mit den Verhältnissen nicht denkt, sondern die Verhältnisse demokratisch verewigen will. Dafür Religion braucht, aber später noch. So, so kleiner Ausflug so in gesellschaftliches Blitzlicht, Ansätze in der Theologie. Und jetzt käme ich zur kritischen Theorie, kritische Gesellschaftstheorie. Und da docke ich an zwei, Philosophen an. Gershom Scholem, ein jüdischer Religionsphilosoph, Walter Benjamin und Theodor Adorno. Scholem, ein jüdischer Religionsphilosoph, von dem Benjamin viel gelernt hat. Er geht davon aus, dass Apokalyptik nicht einfach ein Gefühl des Untergangs ist, sondern Apokalyptik ist eine Art und Weise, Zeit und Geschichte in ihrem Zusammenhang zu denken. Und der Zusammenhang wird hergestellt durch die Frage nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Das Denken ist also dann davon geprägt, dass die Erfahrung von Leid und Katastrophen zum zentralen Ausgangspunkt nicht der Wahrnehmung und des Gefühls werden, sondern des Denkens werden. Nach Gershom Scholem artikuliert sich dieses Denken in seinem Ursprung und Wesen, so wörtlich, als Katastrophentheorie. So schon zu Benjamin-Zeiten, vor 100 Jahren und ein paar mehr. Wenn er von Katastrophentheorie redet, meint er natürlich nicht, dass die Geschichte quasi ontologisch notwendig auf Katastrophe ausgerichtet ist, sondern dass es in der Geschichte Katastrophen gibt, katastrophische Erfahrungen und Ereignisse gibt, die zu denken geben, um den Weg der Katastrophen, jetzt schon zu Benjamin, zu unterbrechen. Also nicht um eine Ontologisierung, was dann so von Kollegen wie Rosa und Konsorten dann unterstellt wird, das sei es um eine Ontologisierung der Katastrophen. Nichts da. Es geht darum, geschichtliche Katastrophen denkend zu begreifen, um sich ihnen in den Weg stellen zu können. Und das kommt in einer schönen Metapher bei Scholem zum Ausdruck. Es geht darum, den Weg in die Katastrophe zu durchbrechen und, Zitat, das Gefüge des Weltkerkers zu sprengen. Also um Revolution statt weiter so. Bei Walter Benjamin, der eng mit Scholem befreundet war, der verbindet die Katastrophe mit dem Begriff des Fortschritts. Das ist ja genau in einer Zeit eine Hegelsche Geschichtsphilosophie, die Geschichte schreitet voran und kommt zu immer vernünftigeren Verhältnissen, weil der Geist sich in der Geschichte vermittels der großen Männer in der Geschichte über die List der Vernunft hin zu einem positiven Ende hin finalisiert. Dagegen sagt Benjamin, der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Also genau das, ne, gegen Hegel und das ganze Bürgertum, die ganze Fortschrittsideologie, ist für Benjamin, und zwar angesichts des drohenden Faschismus und des Zweiten Weltkrieges, das ist das, was ihm aufblitzt im Augenblick der Gefahr. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Und wenn es so weitergeht, ist dieses Ist der Katastrophe immer wieder neu. Wird sich das für Menschen rauskristallisieren. Also, Scholem, Benjamin denken nicht von dem, was siegreich, erfolgreich geworden ist in der Geschichte, sondern sie denken von dem, was in der Geschichte besiegt wurde, was untergegangen ist. Und wenn wir das jetzt von den personalisieren, sie denken von den Opfern der Geschichte und des Fortschritts her, einer Geschichte, die nicht erst in der sich finalisierenden Katastrophe des Kapitalismus, sondern auch in der Normalität des Fortschritts über Leichen gegangen ist. Und selbst Hegel hat das gewusst, wenn er davon spricht, die Geschichte sei ein Kampfplatz. Es sei ein, ich weiß, ich habe es mir irgendwo notiert, ist egal, aber es ist drastischer noch als ein Kampf. Jedenfalls ein Ort, wo gemordet, gestorben wird und. Das muss so sein, damit der Weltgeist und die List der Vernunft zu einem guten Ende beitragen. Bei Benjamin kommt die Unterbrechung schon in dieser Logik des Fortschritts zum Ausdruck, wenn er davon spricht, im Augenblick der Gefahr, und wie gesagt, der Augenblick der Gefahr ist der absehbare Faschismus und der Zweite Weltkrieg. So, in diesem Augenblick der Gefahr werden uns die Augen geöffnet für das, was in der Geschichte passiert. Und zwar sowohl in der Gegenwart wie in der Vergangenheit. Benjamin reflektiert das mit dem Begriff des Zeitkerns und sagt, wenn wir auf unsere Gegenwart und die Geschichte gucken, müssen wir den Zeitkern erkennen, der in der Vergangenheit, also in Texten aus der Vergangenheit, nur biblischen Texten, die uns begegnen, wie in der Gegenwart steckt. Und der Zeitkern der Vergangenheit und der Zeitkern der Gegenwart treten in eine Konstellation, wo uns dann Bilder aufleuchten, ein dialektisches Bild aufleuchtet, das uns wie in einem Blitz, da kommt die Kategorie der Unterbrechung, wie in einem Blitz zunächst mal erahnen lässt, was los ist. Und dann muss das, was los ist, der Deutung gedeutet werden. Das ist fast auch wie bei Daniel. Ne? Das, was blitzartig klar wird, das bedarf aber noch einmal einer Reflexion, einer Deutung. Adorno schließt sich dem Diktum vom Zeitkern der Wahrheit an, macht aber noch einmal eine interessante und wichtige Präzisierung. Und zwar ist die insofern wichtig, als ja auch in theologischen und sonstigen Kreisen, die mit Geschichte zu tun haben, ja schnell davon die Rede ist, ja selbstverständlich ist jede Erkenntnis und jede Wahrheit zeitbedingt. Das ist so banal wie richtig. Trifft aber nicht den Kern der Sache. Und das wird jetzt deutlich in dem Zitat von Adorno. Der sagt nämlich, nicht ist, wie der Relativismus es will, Wahrheit ist immer irgendwie zeitbedingt relativ. Nicht ist, wie der Relativismus es will, Wahrheit in der Geschichte, sondern Geschichte in der Wahrheit. Das heißt, die Verhältnisse sind nicht einfach für wahre oder bare Münze zu nehmen, sondern die Verhältnisse können unwahr sein. Denken an Paulus. Die Wahrheit wird durch Ungerechtigkeit niedergehalten, schreibt Paulus im Römerbrief. Die Verhältnisse selbst können unwahr sein und Bedarf und wer die Wahrheit sucht, kann das nicht anders tun, als die unwahren Verhältnisse zu kritisieren. Und das ist kritische Theorie. Nicht, ja, okay. Von daher, also ich, das wird nochmal deutlich, wenn ich das noch mit einem zweiten Zitat von Adorno verdeutliche, dass sich also gegen Hegel wendet. Hegel, der ja gesagt hat, also der ja diese Fortschrittsideologie da produziert und bei dem dann auch zu lesen ist, dass die Philosophie der Ausdruck, dass die Aufgabe der Philosophie es sei, die Wahrheit der Verhältnisse in Begriffe zu fassen. Der Geist offenbart sich, prozessiert in der Geschichte und die Philosophie erkennt das, die Vernunft in der Geschichte. Adorno sagt, wir befinden uns aber in einer Wirklichkeit wieder, deren Ordnung und Gestalt jeden Anspruch der Vernunft niederschlägt. Das, was wir vorfinden, ist nicht vernünftig, sondern wieder die Vernunft und deshalb ist es unwahr. Und daher ist es verwehrt, so Adorno, sich in einen positiven Bezug zur Wirklichkeit zu setzen. Tut die Philosophie das, Zitat, dann dient sie zu nichts anderem, als die Wirklichkeit zu verhüllen und ihren gegenwärtigen Zustand zu verewigen. Zitat Ende Adorno. Und das kommt in der Tat in die Nähe von apokalyptischem Denken, das genau, erinnert euch, Begriffsbestimmung von Ansgar, dem es ja darauf ankommt, die verhüllte Wirklichkeit zu enthüllen und zu erkennen, was an Wahrheit hinter den verhüllten Verhältnissen steckt. Und diese Wahrheit kann ich nur erkennen, wenn ich die Wahrheit des Leidens erkenne. Adorno, das Leid von Menschen ist nicht einfach ein Gefühl, sondern das Leid von Menschen gibt zu denken. Und über die Erkenntnis dessen, worunter Menschen leiden, in und an den Verhältnissen, kann ich erst die Wahrheit der Verhältnisse erkennen. Also, das konvergiert durchaus wiederum mit apokalyptischem Denken, in dem die Frage nach der Wahrheit an die Frage nach Gerechtigkeit gebunden ist. Und die Gerechtigkeit ist von den Opfern in der Geschichte nicht zu trennen. Deshalb, so Adorno, ist der Weg zu dieser Erkenntnis die Negation der Verhältnisse, die sich im Bruch mit ihnen Ausdruck verschafft, diese Negation. Jetzt wörtlich Adorno. Am Ende ist Hoffnung, wie sie der Wirklichkeit sich entringt, indem sie diese negiert, die einzige Gestalt in der Wahrheit erscheint. Also nochmal, die einzige Gestalt, in der Wahrheit erscheint, ist die Hoffnung, die den Verhältnissen abgerungen wird, indem die Verhältnisse negiert werden. Es gibt diesen ganzen Quatsch, positives Denken und so, das ist alles esoterischer, mythologischer Müll. Sondern es gibt nur eine Wahrheit, die sich der Negation, der Negativität und der Negation der Verhältnisse abbringen lässt. Darin steckt die Hoffnung auf Wahrheit. Für Walter Benjamin ist genau in diesem, im Grunde genommen in dieser Logik, die entscheidende Kategorie für Hoffnung und für Rettung, die Kategorie der Unterbrechung. Und genau die Unterbrechung des Denkens, das davon ausgeht, dass es immer so weitergeht und was die Geschichte im Grunde genommen, nicht nur im Grunde genommen, sondern im Historismus, nur erkennen kann, wenn sie fragt, wie denn das, was siegreich überlebt hat in der Gegenwart, wie das denn zustande gekommen ist, sprich geworden ist. Dieses Denken muss unterbrochen werden, so Benjamin, denn Denken hat seinen Zeitkern, in dem in den Augenblicken der Gefahr, die Gegenwart ausgesetzt hat, und ihren Zeitkern, in dem, worüber die Geschichte der Sieger hinweggewalzt ist und was sie ignoriert hat. Deshalb muss Geschichte als Geschichte der Sieger unterbrochen werden, jetzt Benjamin wieder wörtlich, das Kontinuum der Geschichte als homogen und leer dahinfließende Zeit des Fortschritts muss gesprengt werden. Von den Siegern werden, so Benjamin, auch die Toten nicht sicher sein. Sie werden entweder legitimierend vereinnahmt, Hegel, es kann ja nicht anders sein, oder kann es noch banalisierter sein, ne? Es ist aber letztlich Hegel, jeder Fortschritt hat seinen Preis. Die Toten, Kollateralschäden, muss man halt in Kauf nehmen. Und sie sind auch vor dem Vergessen nicht sicher.
Woraus zitierst du jetzt?
Aus den Thesen zum Begriff der Geschichte. Um diesen Kampf zu führen, und dieser Kampf ist zugleich ein Kampf um die Gegenwart wie um die Vergangenheit. Das ist bei Benjamin nicht zu trennen. Um diesen Kampf zu führen, Zitat, ist uns wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben. Und das ist jetzt wichtig, auch theologisch, an welcher die Vergangenheit Anspruch hat. Benjamin weiter. Billig ist dieser Anspruch nicht abzufertigen. Der historische Materialist weiß darum, dass in der Gegenwart auch über die Vergangenheit entschieden wird. Und das genau führt materialistisches Denken, so Benjamin, an die Seite der Theologie. Mit ihr, also mit der Theologie, verbindet der historische Materialist die Frage nach Erlösung, denn, Zitat, die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit dem sie auf Erlösung verwiesen wird. Und im Zusammenhang des Verweises auf Erlösung, sagt Benjamin, ist jedem Geschlecht eine schwache messianische Kraft mitgegeben. Sie ist auf eine Erlösung ausgerichtet, an der auch die Vergangenheit Anteil hat. Und von daher ist Geschichte und der Gedanke der Erlösung eben nicht zu trennen in die untergegangenen Opfer und die siegreich Überlebenden, wenn es denn im Hegelschen Sinne so etwas gäbe wie einen Progress auf vernünftige Verhältnisse. In der Gegenwart artikuliert sich die Unterbrechung, in der Gegenwart Benjamin zunächst mal, als Bruch, als Aufsprengen des Kontinuums des katastrophischen Laufs der Zeit. Und deshalb ist die Gegenwart für Benjamin, Zitat, nicht Übergang in eine bessere Zeit, also könnt ihr jetzt von unserer Situation, nicht Transformation, sondern Stillstand. Messianische Stilllegung des Geschehens. Und zwar, um bedenken zu können, was denn da los ist. Um nicht in der Versuchung zu stecken, immer weiterzumachen. Das steckt hinter Dialektik im Stillstand bei Benjamin. Und zur Unterbrechung kommt es durch ein Bild. Zitat Benjamin: Es ist dasjenige, was das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentreten lässt. Mit einem Wort, Bild ist die Dialektik im Stillstand. Und darin ist die Kontinuität mit der Vergangenheit, der Fluss der Zeit, der ewig homogene Fluss der Zeit unterbrochen. Und als dialektisches Bild steht dieses Bild gegen archaische Bilder, die Benjamin in Klammern gesagt, wäre ein eigenes Thema, vor allen Dingen in der tiefen Psychologie von C.G. Jung wittert. Und deshalb sagt er, nicht die Psychologie interpretiert das dialektische Bild, nicht C.G. Jung, sondern der Historiker, derjenige, der auf Geschichte reflektiert und nicht auf Mythos und Archetypen und wie der ganze Quatsch dann alle heißt. Also, das dialektische Bild unterscheidet sich vom Mythos, und der Mythos, eine ziemlich eingängige Formel von Adorno in der negativen Dialektik, der Mythos ist das immer Gleiche. Also das dialektische unterbrechende Bild unterscheidet sich vom Mythos des Ursprünglichen und Immergleichen, und der ist eben auf Kontinuität und Einverständnis mit der Welt, wie sie ist, ausgerichtet. Und das dialektische Bild unterbricht das mythisch Immergleiche dadurch, dass es auf Zeit, Zeitkern und Geschichte insistiert. Also, so in Klammern gerade, so wenn wir jetzt, so der Paul und ich, also selber auf die, ich sage nicht einfach so etwas, selbst, nicht selbst, also einfach so vereinfacht, auf Esoterik eindreschen. Wenn wir dann so auf Esoterik eindreschen, dann haben ja manche den Eindruck, da wäre primär ein theologisches Interesse da. Das ist aber im Wörtlichen sekundär. Sondern primär ergibt sich die Kritik an Esoterik und Mythologie aus der kritischen Gesellschaftstheorie. Das ist der schärfste Gegensatz zu diesem ganzen mythologischen Quatsch. Und wo das theologisch von Bedeutung wird, oder das Ärgerliche, was da theologisch drinsteckt, ist, dass die Kirche, vor allem die unternehmerische Kirche, auf diesen esoterischen Quatsch abfährt. Das ist das Ärgerliche. Aber die Kritik ergibt sich aus der kritischen Theorie, so wie ich das jetzt hier versucht habe, deutlich zu machen. Und das würde ich gern in drei Punkten nochmal zumindest benennen. Denn der Kampf um Zeit und Geschichte ist sowohl bei Benjamin wie bei Adorno, ist ein Kampf gegen den Mythos des Immergleichen. Und zwar erstens im Blick auf die Naturalisierung der Geschichte, die Geschichte, die naturalisiert wird, als sozialdarwinistische Selektion. Wer in der Geschichte erfolgreich ist, das ist der Stärkere, der sich gegenüber die Schwächeren durchsetzt. Das ist aber nichts anderes, also kritisch-theoretisch gesagt, das ist aber nicht mehr Geschichte, sondern das ist Natur. Und gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse, Über- und Unterordnungsverhältnisse werden hier naturalisiert, sprich mythologisiert, als das ewig Gleiche in der Menschheitsgeschichte. Zum Zweiten, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, die Fetischisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Warenproduktion. Die Warenproduktion ist nach Benjamin und Adorno der entscheidende Mythos. Denn die Ware verbirgt den gesellschaftlichen Zusammenhang. Die Ware begegnet mir ja als Einzelding, wenn ich über sie nachdenke, wie ich sie kaufe. Es wird aber verborgen, erstens, dass die Warenproduktion in einem gesellschaftlichen Zusammenhang steht, beispielsweise mindestens dem der Arbeitsteilung, dass sie in einem Zusammenhang steht, dass sie produziert wird, um Kapital zu vermehren. Das alles wird verborgen. Es wird verborgen, dass die Ware erscheint als Gebrauchswert. Verborgen bleibt ihr Tauschwert. Also, die Warenproduktion ist so selbstverständlich in unseren Köpfen und Hirnen, dass wir uns gar nichts mehr anderes vorstellen können. Sie ist so als Fetisch in Wahrnehmung und Denken eingedrungen und ist insofern eine Mythologisierung, eine mythologisierende Verhüllung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und die Warenproduktion geschieht als das Immergleiche. als das Immergleiche von Geld wird eingesetzt, um mittels Arbeit Wert und Mehrwert zu produzieren. Und das, was sich da vermehrt hat, also sprich mehr Geld, wird wieder neu eingesetzt in den immer gleichen Kreislauf von GWG-. Ja, und genau das ist das Immergleiche, ne, was dann Adorno und Benjamin als Mythologisierung der kapitalistischen Verhältnisse kritisieren. Für Benjamin geht es deshalb darum, endlich aus dem Traumschlaf des Kapitalismus und seiner Reaktivierung der mythischen Kräfte aufzuwachen. Also Benjamin sagt, also vor dem Hintergrund also der entstehenden Passagen in Paris und das waren ja Ausstellungshallen, wo die Flaneure durch die Waren wandeln konnten und so weiter, sagt der Benjamin, das 19. Jahrhundert befindet sich in einem Traumschlaf, der Kapitalismus im 19. in einem Traumschlaf, der einhergeht mit Remythisierung, und aus diesem Traumschlaf gilt es endlich aufzuwachen. Und das, was wachrütteln kann, was unterbrechen kann den Traumschlaf, ist wiederum dann das dialektische Bild. Die Warenproduktion, mit der sich die ja wiederum naturwüchsig mit Konkurrenz verbunden ist, die band, und das ist die Mythologisierung, band die kapitalistische Welt in ein mythisches Verhängnis. Ne, wenn ich aus diesem Kreislauf ausbreche, ja, dann stehe ich leer da. Ich bin eingebunden in dieses mythische Verhängnis, und deshalb, so Benjamin, bin ich wie Sisyphus dazu verdonnert, wie der den Stein da immer wieder hochgewälzt hat und dann wieder runtergefallen, wieder neu, bin ich in ein Verhängnis eingebunden, in das Verhängnis einer mythologisierten Warenproduktion, aus dessen Verhängnis des Immergleichen ich höchstens rauskommen kann, wenn ich dieses Immergleiche, wenn ich das unterbreche. Und diese Unterbrechung, die ist wiederum, betrifft sowohl wiederum die Gegenwart wie die Vergangenheit. Und das Unterbrechen im Blick auf die Vergangenheit findet sich beim Benjamin zum Ausdruck gebracht im Eingedenken. Und das Eingedenken, Zitat jetzt, ist das Eingedenken der Generationen Geschlagener. Und all dessen füge ich jetzt hinzu, über was die Geschichte der Sieger hinweggewalzt ist. Solches Eingedenken unterbricht das Kontinuum der Geschichte, legt es still. Und diese Stilllegung, so Benjamin wieder, hat messianischen, das heißt aus dem mythischen Verhängnis rettenden Charakter, weil sie, Zitat, das Kontinuum der Geschichte aufsprengen und das träumende Kollektiv, das keine Geschichte kennt, aus dem mythischen Tiefschlaf erwachen lassen kann. Ich komme zur Gegenwart der Krise des Kapitalismus. Benjamin sagt, das, was vor sich geht in der Geschichte, kann in seinem Zeitkern erkennbar werden, und zwar im Augenblick der Gefahr. Und wenn die gegenwärtige Situation kein Augenblick der Gefahr ist, dann weiß ich nicht, was noch alles kommen soll. Benjamin hat die Verewigung des Mythischen im Kapitalismus darin erkannt, oder eine Facette hat er in der Verewigung von Schuld und Verschuldung gesehen. Und gemeint ist, also er schreibt dann wörtlich, das sind jetzt dieses Fragment Kapitalismus als Religion, der Kapitalismus ist die einzige Kultreligion, die keine Entsühnung kennt, sondern nur immer neue Verschuldung. Und das finde ich interessant, das hat der Benjamin in der doppelten Dimension schon gesehen, nämlich der ökonomischen und der moralischen. Er hat sehr wohl erkannt, dass der Kapitalismus nur funktionieren kann über Entschuldung und die Schulden müssen zurückgezahlt werden. So, das ist die Ewigkeit des kapitalistischen Mythos. Die Gegenwart, die Krise des Kapitalismus, entzündet sich oder wird virulent in den 70er Jahren an der Verschuldungskrise, als weder Investitionen noch staatliche, unternehmerische Investitionen noch staatliche Sozialleistungen finanziert werden konnten, damit es musste gespart werden, um die Schulden einzutreiben. Denn dass Schulden bezahlt werden müssen, ist zugleich ein moralisches Gesetz. Das Ökonomische und das Moralische greifen an dieser Stelle ineinander. Das bräuchte es doch einen riesen Aufwand zu erklären, warum man Schulden nicht bezahlen darf. Schulden müssen bezahlen, auch wenn es das Leben kostet. Das hat auch Schäuble, Merkel und Konsorten gegenüber Griechenland und. Also bis zum Tod von Menschen durchexekutiert. Nochmal Benjamin. Das produziert eine Ausweglosigkeit, dieser Kreislauf von Schuld und Verschuldung ohne Entsöhnung, produziert eine Ausweglosigkeit, die zur Zertrümmerung des Seins führt. Also das ist eine Religion, der Kapitalismus also eine Religion ist nicht Reform des Seins, sondern dessen Zertrümmerung. Und dann fügt Benjamin hinzu, und dieser Weltzustand der Verzweiflung, der wird auch noch erhofft. Obwohl das mit Händen zu greifen ist, schon in der Zeit Benjamins, wird darauf noch gehofft und auf die Reformierung und des Kapitalismus weitergesetzt. In der jetzigen Krisenzeit ist aber nun drastischer erkennbar, was Benjamin schon mehr ahnend formuliert hat, nämlich dass der Kapitalismus auf seine ökologische und ökonomische finale Krise Grenzen stößt. Ökonomisch, weil er gezwungen ist, das kennen wir ja deutlich jetzt nur an, weil er gezwungen ist, Arbeit als das, was Wert und Mehrwert schafft, in der Konkurrenz zu entsorgen. Und das zunächst kompensiert wurde durch Globalisierung, durch Deregulierung, Globalisierung, vor allem Deregulierung der Finanzmärkte, sodass man dann auf einmal ein Casino erschaffen konnte, wo dann tatsächlich also Geld vermehrt werden konnte, ohne den Umweg über Arbeit. Aber wir erleben das ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass genau die Blasen immer wieder neu brechen, selbst wenn in den Zentren das immer noch halbwegs gerettet werden kann, die Katastrophe ist in den Ländern der Zweidrittelwelt da. Und auf dieser Grundlage der Grenzen, der ökologischen und der ökonomischen Grenzen des Kapitalismus, lässt sich auch kein Staat mehr machen. Denn der braucht als Grundlage eine gelingende Akkumulation. Arbeit und Familie, also auch der abgespaltene Bereich der Reproduktion, bricht ein, dass Frauen zunächst einmal doppelt vergesellschaftet waren, zuständig für Hausarbeit und Beruf, und in der Krise, wo die Männer sich einen wegsaufen oder entschwinden, Frauen dann fürs nackte Überleben, für sich und ihre Familien allein zuständig werden. Ich will nur einen Gedanken aufgreifen, also das jetzt nur angedeutet, den Robert Kurz formuliert hat, und da anknüpfen an Walter, ich jetzt anknüpfen an Walter Benjamin: Der Fluss einer leeren und homogenen Zeit wird lesbar, sage ich jetzt, als die vernichtende Lehre der Kapitalverwertung. In der Krise läuft die Kapitalverwertung ins Leere. Und diese Lehre hat vernichtenden Charakter. Das ist die Katastrophe. Der Robert Kurz hat gesagt, das hängt daran, dass der Wert sich in Gegenständen, der Sinn, in den sinnlichen Gegenständen der Welt darstellen muss. Ne? Und von daher mussten alle sinnlichen Gegenstände in den Verwertungsprozess einbezogen werden und letztlich darin untergehen. Wenn aber wir in einer Situation stehen, wo der Verwertungsprozess selber ins Leere greift, läuft der sich entleerende Verwertungsprozess auf nichts, auf Vernichtung hinaus. Robert Kurz hat das so formuliert: Es gibt einen, alles Sinnliche hat eben da keinen Eigenwert, sondern ist nur Material für den Verwertungsprozess und fällt damit dem Darstellungszwang zum Opfer. Jetzt daraus entsteht ein doppeltes Potenzial der Vernichtung, ein gewöhnliches, gewissermaßen alltägliches, wie es schon immer aus dem Reproduktionsprozess des Kapitals sich ergibt, und ein gewissermaßen finales, wenn der Entäußerungsprozess an absolute Grenzen stößt. Und ausgetragen wird diese Grenze, auf die das stößt, in einem barbarisierenden, sozialdarwinistischen Überlebenskampf, in dem es ganz buchstäblich um nichts mehr geht. Und weil es um nichts mehr geht, läuft das auf barbarisierende Vernichtung hinaus, auf das, was Benjamin beschrieben hat mit dem Begriff einem Weltzustand der Verzweiflung, auf den auch noch gehofft wird. Und bei dem Zitat denke ich an Frederick Jameson, von dem ja das Diktum überliefert ist: Die Menschen können sich eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Und wenn es, und das ist ja die Apokalyptik, die wir beerben können, jetzt nicht in visionären Heilszeiten, aber in Kategorien der Unterbrechung. Und das erweist sich dann tatsächlich als eine messianische Kategorie der Rettung, nämlich der Bruch, die Unterbrechung, das aufblitzende dialektische Bild, Dialektik im Stillstand, das Aufsprengen des historischen Kontinuums als das Aufsprengen des Flusses der Zeit, in der alles immer so weitergeht. Die Situation vernichtender Fetischverhältnisse an der Situation angemessen ist eben ein apokalyptisches Denken, das nicht auf Weiter-so, nicht auf Umkehr, nicht auf Reform, sondern auf den Bruch mit Herrschaft insistiert und nur so Rettung überhaupt erst denkbar macht. Und zwar eine Rettung, die auch Vergangenes einzubeziehen hat, denn die vergangenen Untergänge, die vergangenen Leiden, die vergangenen Opfer haben ein Anrecht auf diese Rettung. Und von daher verbindet sich der aktuelle Kampf um den Bruch mit den Fetischverhältnissen mit dem Kampf um die Rettung der Vergangenheit und des Verlorenen in der Geschichte. Dann gibt es, das ist mein fünfter Punkt, eine Figur, die relativ unbekannt ist, die aber ausgesprochen wirkmächtig war und ist. Nämlich die Figur des Kat-Eschon. Schon mal einer gehört? Ingo, 2. Thessalonischer Brief. Das begegnet einem nur, wenn man da so intensiver mit rummacht. Und da begegnet die Figur des Kat-Eschon oder des Kat-Eschon, männlich oder weib oder neutrum, als, und das heißt wörtlich, eine Figur des Aufhalters. Und diese Figur des Aufhalters, die hält den Gang in die Katastrophe auf, vorübergehend auf, bis dann, so heißt es dann, der Jesus wiederkommt und den Aufhalter durch den Hauch seines Mundes tötet und durch das Erscheinen seiner Ankunft vernichtet. Und bevor das geschehen kann, muss erst der Aufhalter beseitigt werden, der jetzt noch die Geschichte aufhält, in der sich Gesetz, so heißt das im 2. Thessalonicher, Gesetzwidrigkeit und so weiter, also rauskristallisiert. Dieses, man sagt ja dann, ja, das ist der 2. Thessalonicher Brief, ist ja im Grunde genommen in der Tradition des Paulus geschrieben. Aber er ist noch nicht mal in der Tradition des Paulus geschrieben, sondern der Jürgen Ebach sagt, der ist eine glatte Fälschung. Da sind wir bei dem, was problematisch ist. Eine glatte Fälschung, und das wird deutlich, wenn man sich Paulus vergegenwärtigt im 1. Thessalonischer Brief, was Original-Paulus-Brief ist. Und da sagt er, der Tag des Herrn, ne, und der Tag des Herrn ist zugleich der Tag des Gerichts über Rom und der Rettung. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, man muss jederzeit damit rechnen, dass der Tag des Herrn als Tag des Messias kommt. Und der Paulus fügt hinzu, während die Menschen sagen, Frieden und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie. Frieden und Sicherheit, Pax et Securitas, ist die zentrale Friedens, gehört zur zentralen Friedensideologie des Römischen Reiches. Es herrscht Frieden und Sicherheit, wenn die römische Herrschaft gesichert ist. Und der Paulus sagt dann, ja, und während sie sich da so in der römischen Herrschaft sicher wähnen, da kommt Verderben über die römische Herrschaft, nämlich deren Ende mit dem Tag des Herrn. Nun zurück zum 2. Thessalonischer Brief. Ist offensichtlich die Angst vor dem apokalyptischen Bruch, der mit dem Tag des Herrn verbunden ist, größer als die Sehnsucht nach dem Ende der römischen Gewaltherrschaft oder gar dem Ende der Geschichte. Man will sich dann doch lieber unter den Verhältnissen Friede und Sicherheit also einrichten und den Tag des Herrn doch dann lieber etwas aufhalten. Das ist der Cut schon im 2. Thessalonischer Brief. Das gehört hier zur ersten Bemerkung, im Grunde genommen ein wichtiger Scharnier oder Transmissionsriemen, der dann mit wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich die messianische Bewegung als apokalyptische Widerstandsbewegung gegen römische Herrschaft so angepasst hat, dass die Kirche übergehen konnte in die römische Herrschaft und zur Reichsreligion des römischen Imperiums werden konnte. Und damit sind wesentliche Inhalte, analog zu dem, was du zu Daniel gesagt hast, sind wenig wesentliche Inhalte verschwinden. Also jetzt mal abgekürzt gesagt, der Befreiergott wird zum höchsten Wesen, was inhaltslos da irgendwo rumwabert und mythologisch aufgeladen werden kann oder so. Aber verschwunden ist die jüdische Befreiungsgeschichte, die mit dem Gottesnamen verbunden ist. Die wird hellenisiert. Die geht in hellenistischem Denken auf. Das ist eine gewisse Parallele dazu. Zweite Bemerkung. Der Kadeschon, der Aufhalter, hat eine zentrale Rolle gespielt im Denken von Carl Schmitt. Carl Schmitt ist ein Nazi-Jurist, der den Ausnahmezustand gerechtfertigt hat und gesagt hat, souverän ist, wer den Ausnahmezustand verhängt, und die Nazis müssen jetzt endlich den Ausnahmezustand verhängen, das heißt die Weimarer Republik außer Kraft setzen und den Ausnahmezustand kreieren. Das Aufhaltende daran ist im Denken Benjamins, dass der Staat zur aufhaltenden Instanz wird, der den Weg ins Chaos verhindert. Karl Schmitt.
Ja, nicht Benjamin.
Nee, gut. Ja, Karl Schmitt. So. Und damit ist eben der faschistische Staat wird zum Aufhalter des Wegs in die Katastrophe. Diese Figur, Karl Schmitt ist Katholik und versteht sich auch als Katholik, ist aufgeladen mit einer dualistischen Weltsicht, nämlich mit der Unterscheidung zwischen Erlösergott und Schöpfergott. Der Schöpfergott ist der gute Gott, denn das ist der Gott, der eine Ordnung grundgelegt hat, und diese Ordnung muss durch den Staat, die ist vom Zerfall bedroht und die muss jetzt durch den faschistischen Staat verteidigt werden, während der Glaube an den Erlösergott dafür steht, dass sich diejenigen, die sich auf ihn berufen, nicht mit der Erlösungs-, mit der transzendenten Erlösungsbedürftigkeit des eigenen Lebens und der Welt abfinden können und daher gegen ihre eigene Erlösungsbedürftigkeit revoltieren. Deshalb muss der Schöpfergott als Garant einer ewigen Ordnung gegen alle emanzipatorische Veränderungsprozesse durchgesetzt werden und zur Geltung gebracht werden. Und das Instrument ist der Staat. Bei Benjamin der faschistische Staat. Entschuldigung, bei Schmidt der faschistische Staat. Wie sehr, und das ist nicht nur dualistisch harmloser Quatsch, sondern das ist durch Freund-Konnotation aufgeladen. Wie sehr, das will ich gerade in einem kurzen Zitat deutlich machen. Schmidt: Ein neugeborenes Kind verkörpert symbolisch einen neuen Anfang. Und neuer Anfang ist immer gefährlich. Das steht gegen die Ordnung. Und deshalb, also, ne, mit dem neugeborenen Kind wird eine neue Welt geboren. So der Schmidt. Jetzt, um Gottes Willen, dann ist ja jedes neugeborene Kind eine Aggression, ein Aggressor. Ist es auch. Und darum haben die Herodes Recht und organisieren Frieden. Muss er nicht auf der, ne, und diese vermaledeite Theologie, die schafft es nicht, sich kritisch mit diesem Denken des Denker des Katholischen auseinanderzusetzen. So, und ein letztes Zitat von ihm, ein Hinweis: Dieser metaphysische Dualismus, der drängt auf Vollstreckung. Und jetzt wieder wörtlich: Die Idee bemächtigt sich eines Individuums und tritt dadurch als fremder Gast in Erscheinung. Der fremde Gast war Adolf. Zitat Ende. Der Adolf als vollstreckender Aufhalter des Chaos. Der Adolf als Kat Eschont. Letzte Bemerkung zur Gegenwart hierzu. Mit dem Voranschreiten der Krise in immer neuen Katastrophen lösen sich die gesellschaftlichen Halterungen auf. Die Halterungen in Markt und Staat, Ökonomie und Politik, wie auch das Selbstverständnis Mann-Frau, ne, die Männlichkeit als denkendes und handelndes Subjekt, Freund Kant lässt grüßen, und auch die weiblich konnotierten auf die Abspaltung hin orientierten Dimensionen. Woher soll denn noch in dem Zusammenhang Fürsorglichkeit kommen? Das Weibliche ist nichts mehr anderes als katastrophisches Krisenmanagement im sozialdarwinistischen Überlebenskampf. Und dieses wird kein dialektisches Bild ausgehalten, sondern das, was gesellschaftlich passiert, ist der Ruf nach dem Kat Eschont, nach einem Kat Eschonten. Jetzt nicht so drastisch wie bei Karl Schmidt. Linke rufen nach regulierender Regierungsmacht. Dann Theologen danach, dass der Staat ausgegrenzt wird aus dem Fetischbegriff, denn der Staat wird ja als rettende Macht jetzt in der Krise gebraucht. Bucher will auf Balancen hinaus, um den Bruch zu vermeiden. Die Balancen des Christlichen, Balancen zwischen Individuum und Gesellschaft, Freiheit und Gnade, schon und noch nicht, Und dann gilt es schön auszubalancieren und balancierend auszuhalten und den Weg in die Krise, solange es noch was zu balancieren gibt, irgendwie zu begleiten und die Gedanken, das Aufblitzen eines dialektischen Bildes zu verhindern. Bei Rosa ist es die Balance zwischen Resonanz und Entfremdung. Bei Mahnemann, der von einem revolutionären Christentum schwadroniert, der braucht Religion als Ressource für Demokratie, denn die Demokratie ist ja kein Herrschaftsverhältnis, sondern ist ein Verhältnis ohne Herrschaft. Und deshalb kann man dann in gesicherter Demokratie dann von einem revolutionären Christentum schwadronieren und was auch immer. Jedenfalls, statt ein dialektisches Bild zuzulassen und das zu bedenken, ist die Geilheit an allen Ecken und Enden nach Katechonten, nach Aufhaltern der Krise als rettenden Strohhalm. Und damit geht es im Sinne von Benjamin weiter so in den Katastrophen, die jetzt schon stattfinden. Letzter Gedanke, Johann Baptist Metz. Er ist einer der wenigen Theologen, die apokalyptisches Denken in sein Denken, wenn Sie willst, als Formalprinzip seines inhaltlichen Denkens zugelassen hat, beziehungsweise aufgenommen hat. Und zwar dadurch, dass er theologisches Denken als befristendes Denken charakterisiert. Gott ist Befristungsmacht und das heißt, Gott ist auch Herr über die Zeit. Und das wendet er gegen Nietzsche, der vom Tod Gottes redet, Klammer Benjamin, sagt Nietzsche ist der hohe Priester des Kapitalismus, ist ein hoher Priester des Kapitalismus. Und zwar deshalb, und das hat Metz sehr gut rausgearbeitet, dass die Kehrseite der vollmundigen Botschaft vom Tod Gottes die Verewigung der Zeit ist, sprich die Herrschaft der Zeit. Das Ende Gottes als einer denkbaren Instanz, die der Zeit eine Frist setzt und die Zeit beendet kann, geht nahtlos über in die Verewigung der Zeit, in den ewigen Fluss der Zeit in die ewige Wiederkehr des Gleichen, dessen Steigerung repräsentiert wird durch den Übermenschen. Von daher hat Metz eben messianische Religion eben auch verstanden als Unterbrechung des unendlichen Flusses der Zeit und hat sogar gesagt Dialektik im Stillstand. Das Problem bei Metz, was ich sehe, trotz aller Sympathie, die ich da also für diesen Gedanken habe, ist, dass auch bei Metz der Zeitkern in zweifacher Hinsicht verborgen bleibt. Der Zeitkern im Blick auf Nietzsches Rede von der ewigen Wiederkehr des Gleichen, da bleibt verborgen, dass die ewige Wiederkehr des Gleichen auch bei Nietzsche nichts anderes ist, als die ewige Wiederkehr des Gleiches im kapitalistischen Fluss der Warenproduktion, das ewig Gleiche von GWG Strich. Und dann wieder neu, da haben wir wieder den Mythos, ne? Also quasi auch in der Vulgärmythologie, in der Esoterik, ne? Da wird ja schwadroniert und geträumt vom Einklang mit der Natur, mit dem ewigen Stirb und Werde, mit Sterben und neuem Anfang. Ja, was ist das denn anderes als der Quatsch von GWG Strich? Ne? Nur, dass dabei der Untergang ausgeblendet ist. So, jedenfalls das, dass dieses GWG-Strich, ne, dass das der Zeitkern in der Wiederkehr des Gleichen ist, das bleibt auch hier verborgen. Und es bleibt verborgen, dass dieses Weiter-so der kapitalistischen Zeit Krisen- und Katastrophenzeit ist, die auf eine Vernichtung zutreibt, die der Geschichte nicht ein Ende durch Gott, sondern ein selbstgemachtes Ende, ein menschengemachtes Ende durch die Unterwerfung unter die Herrschaft des Kapitalismus bedeuten könnte. Die biblischen Traditionen der Apokalyptik reden aber nicht zeitlos vom Ende, nicht vom Ende als solches, sondern sie stellen das Ende im Zusammenhang mit den Zeiten der Herrschaft und damit mit Herrschaftsverhältnissen. Das Ende der Zeit ist daher immer verbunden mit dem Ende von Herrschaft, von Herrschaftsverhältnissen in der Zeit. Und das wird nirgendwo so drastisch deutlich wie in der Rede von der Auferweckung der Toten, der Auferweckung des gekreuzigten Messias und der Auferweckung der Toten. Diese Botschaft wird ja auch bekannterweise in den Kirchen banalisiert, so zu der Botschaft von, ja, auch nach dem Tod geht das Leben ja weiter. Das, noch nicht einmal der Tod kann, darf als Unterbrechung gedacht werden, sondern der Trost, der mythologische Trost ist ja, dass es weitergeht. Die Auferweckung des Gekreuzigten, in der die Hoffnung auf die Auferweckung der Toten ihren Anhalt hat, ist aber in zweifacher Hinsicht eine Unterbrechung, ein Bruch. Nämlich der Gekreuzigte selber hat im Bruch gelebt, im Widerstand gelebt gegen die römische Herrschaft und wurde deshalb aufs Kreuz der Römer gelegt. Die biblischen Auferweckungstexte, vor allen Dingen wie sie von Paulus zugespitzt sind, interpretieren die Auferweckung des Gekreuzigten als Gericht, und zwar als Gericht über Rom. Ne, und in diesem ganzen esoterischen Gesulche in der Theologie und in der Pastoral, ne, da darf ja auch, der Bruch mit Herrschaft nicht gedacht werden, sondern, naja, ist egal. Jedenfalls, die Botschaft der Auferweckung des Gekreuzigten ist eingebunden in apokalyptische Zuspitzungen und ist Gericht über Rom. Das heißt, wenigstens in dem einen ist das Ende der Herrschaft Roms und das Ende aller Herrschaftsverhältnisse schon vorweggenommen. Und von daher habe ich mir so in der diesjährigen Zeit, Osterzeit, also Fastenzeit, so mit Benjamin beschäftigt habe. So gut, ich weiß nicht, ob das jetzt im Sinne von Benjamin ist, aber mir kam so der Gedanke, ob nicht der Gekreuzigte so ein dialektisches Bild sein könnte, der gekreuzigte Messias ein dialektisches Bild sein könnte, weil man nämlich den gekreuzigten Messias nicht für sich allein denken kann, sondern ihn nur denken oder wahrnehmen kann in Einheit mit all den Gekreuzigten und Geschundenen in der Geschichte. Und insofern wäre der gekreuzigte Messias genau der Bruch mit einer Logik der Geschichte, in der es immer so weitergeht über das Leiden und den Untergang der Opfer. Und die Auferweckung wäre zu denken als Gottes Einspruch, als Gottes Widerspruch gegen eine Geschichte, in der es immer so weitergeht. Und das Interessante dabei ist nochmal, dass gerade im Denken des Paulus, der gesagt hat, von dem hat wahrscheinlich der Benjamin sogar diese Rede von der schwachen messianischen Kraft. Der Gekreuzigte zeigt sich nicht als Machtartikulation, sondern in der schwachen Kraft, der schwachen messianischen Kraft eines Gekreuzigten, die aber nicht die Schwäche verherrlicht und überhöht, sondern so Paulus, die darauf ausgerichtet ist, dass dieses Schwache all das Starke, was sich als Herrschaft und Herrschaftsverhältnis artikuliert, vernichtet. Und dann haben wir wieder den Bruch. Den Bruch, dass es nicht so weitergeht. Aber auch die Herrschaft Christi, von der Paulus spricht, ist befristet. Und zwar befristet bis zur Auferweckung aller Toten. Dann erst kommt das, was in diesem dialektischen Bild, wenn ich das jetzt mal so benutzen darf, drinne steckt, zur Geltung. In Christus, so sagt ja Paulus, der ist der Erste der Auferweckten, der Entschlafenen, ist vorweggenommen, was für alle in der Geschichte und darin für alle Toten noch Wirklichkeit werden soll. Und so formuliert dann Ernst Käsemann, ein Exeget, älteren Schlags, 50er, 60er Jahre. Zitat, nee, zuerst mal Paulus und dann kommt er. Der Paulus sagt dann, Ende der Geschichte, also quasi, der Christus ist als der Erste der Entschlafenen auferweckt und dann erst kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft dem Vater übergibt. Die Herrschaft Christi ist nicht die Institutionalisierung einer neuen Herrschaft. Das ziemlich, finde ich, ist durchaus eine Parallele zu Daniel, sondern er repräsentiert das Ende der Herrschaft. Und wenn das, diese ganze Veranstaltung beendet ist, Gott als befristende Macht der Zeit sich hoffentlich durchgesetzt hat, dann kommt die Auferweckung, oder dann ist erst die Auferweckung der Toten, also jetzt nicht in dem Sinne, dass unsere Toten bis dahin tot seien, sondern erst dann ist das, was in der Auferweckung der Toten zur Geltung kommt, für alle zum Durchbruch gekommen. Denn auch die Toten, sofern sie leben und an unserer Geschichte teilhaben, werden nicht einfach, platt gesagt, einfach glücklich sein können, wenn sie sehen, was mit uns und in der Welt geschieht. Und deshalb ist erst dann das Ende vollendet, wenn alles nicht vollendet, kommt alles zum Ende, wenn endgültig jede Macht und Herrschaft vernichtet wird. Dann auch erst können die Toten, wenn man so will, die Fülle des Lebens oder des Glücks erleben. Jetzt der Ernst Käsemann, der sagt, apokalyptischer als die Auferstehungsperspektive kann keine Perspektive sein. Mit großer Deutlichkeit zeigt sich hier, dass Paulus schlechterdings nicht von einem bereits erfolgten Ende der Geschichte sprechen kann, wohl aber die Endzeit angebrochen ist. Und diese Endzeit ist apokalyptische Widerstandszeit. Eine Zeit, die auf das Ende von Herrschaft ausgerichtet ist und die messianischen Gemeinden genau darauf zu insistieren haben. Und genau an der Stelle verschränkt sich, was bei Metz meiner Meinung nach zu kurz kam oder ausgeblieben war, hier verschränkt sich, dass die Hoffnung auf das Ende der Zeit verbunden und verschränkt ist mit dem Ende der Herrschaftszeit in der Geschichte. Und diese Endzeit ist für die messianische Gemeinde die Zeit in der Hoffnung darauf, dass Gott der Geschichte ein Ende setzen kann, auf das Ende von Herrschaftsverhältnissen in der Geschichte zu setzen. Und genau das wiederum markiert den Bruch, die Unterbrechung, die Diskontinuität, heute den Bruch mit dem Kapitalismus und seinen Ansprüchen auf Unendlichkeit, trotz aller Krise, trotz aller finalen Krisen. Und genau an dem Punkt, das sei jetzt so mein letzter Gedanke, könnten mit Benjamin gesprochen historischer Materialismus und Theologie in einer schwachen messianischen Kraft zusammenfinden und keine Gegensätze sein. Und interessanterweise findet sich so ein ähnlicher Gedanke auch in Adornos negativer Dialektik. Ihnen gemeinsam, also der Theologie und dem Materialismus gemeinsam wäre, wäre jene schwache messianische Kraft, die geschichtlicher Herrschaft widersteht und auf welche zugleich die Vergangenheit Anspruch hat. Und jetzt Adorno. Schließlich kommt der Materialismus mit der Theologie, so Adorno, Zitat, dort überein, wo er am materialistischsten ist. Also, der Materialismus kommt der Theologie da am nächsten, wo er am materialistischsten ist, nämlich, so Adorno, weil seine Sehnsucht wäre die Auferstehung des Fleisches, die Sehnsucht des historischen Materialismus wäre die Auferstehung des Fleisches, dem Reich des absoluten Geistes ist so etwas völlig fremd. Ja, bis dahin.